Hi! Heute geht es in der Late Night Show um das Cowboy Bebop Rollenspiel und einen Comic zum ersten Dune-Film. Herzlich willkommen zu einer weiteren Late Night Show, in der wir heute unter anderem über Cowboy Bebop reden. Cowboy Bebop ist eine absolute Kult-Anime-Serie, so um 2000 rum. Und ich glaube, alle Leute, die sich in der Zeit irgendwie für Anime interessiert haben, waren dankbar, dass das auch in Deutschland oder auf Deutsch lief. Und alle Leute in meinem Alter ungefähr sind ähnlich begeistert davon, wenn sie in derselben Nerd-Bubble sind. Kein Wunder also, dass ein Cowboy Bebop-Rollenspiel ein erfolgreiches Crowdfunding war. Wir haben es zugeschickt bekommen und haben es uns angeschaut. Und neben dem normalen Regelwerk war darin auch in dem Paket, das wir gekriegt haben, die Special Edition mit einem geprägten Kunstledereinband, aber auch zusätzliches Material wie diese Spielchips, mit denen man bestimmte Gummipunkte im Spiel festhalten kann und entsprechende Würfel, die auf der 6, 6 sind besonders, ein kleines Swordfish hat, das Raumschiff von Spike Spiegel. Und wenn ihr jetzt schon bei Spike Spiegel etwas verwirrt schaut, wird es wahrscheinlich schwierig, euch zu vermitteln, was der Reiz an dem Rollenspiel und vor allen Dingen auch der Serie ist. Es gab ja auch eine Realfilmserie auf Netflix, die aber meiner Ansicht nach den Charme des Originals nicht einfangen konnte, aber zumindest hat sie euch dann vielleicht ein paar von den Inhalten näher gebracht. Also, im Cowboy Bebop-Rollenspiel spielen wir entsprechend der Crew, die auch die Serie verfolgt, Bounty Hunter, die unterwegs sind und versuchen, irgendwie zu überleben, genügend Antriebsmaterial für ihr Schiff aufzutreiben und Leute einzufangen, ob die das jetzt verdient haben oder nicht. Beziehungsweise man kann sich vielleicht auch anders entscheiden und lieber mit knurrendem Magen davon gehen, als eine unmoralische Entscheidung treffen. Das System will sehr, sehr, sehr erzählerisch funktionieren und möglichst genau das liefern, was man in der Anime-Serie gesehen hat, beziehungsweise in dem einen Film, den es auch gab. Und tut das, indem erstmal alles nach Dingen aus der Serie heißt und zweitens, indem es versucht, die Struktur der Folgen zu emulieren, die Struktur der gesamten Serie in Folgen aufgebrochen zu emulieren und auch das Ganze so zu beschreiben und anzuregen, dass wir am Spieltisch das so beschreiben, als wäre es etwas, das man auf einem Bildschirm sieht. Also nicht zu sagen, ich gehe hin und mache XY, sondern zu sagen, man sieht im Bildschirm, wie Ed von links nach rechts läuft und damit den Armen schlenkert. Muss man mögen. Ich denke, man muss nicht jede einzelne von diesen Vorschlagsansätzen umsetzen, um Spaß damit zu haben. Aber schauen wir uns erstmal an, wie das funktioniert. Wir spielen einzelne Sessions als Folgen einer Serie und jede dieser Sessions ist in drei Phasen aufgeteilt, drei Tabs, also eher Tabs wie auf einer Gitarre als im Browser. Und diese Tabs sind Guest, 3-to-1 und Let's Jam. Und Guest steht selbstverständlich, wie ihr vermutlich schon erraten habt, für Get Everyone and Their Stuff Together. Und wenn ihr jetzt wieder viele Fragezeichen über dem Kopf habt, der Vorspann von Cowboy Bebop ist sehr umstritten, aber man kriegt ihn nicht aus dem Kopf. Er hat eine Free-Jazz-Melodie und sie steigt ein mit Get Everybody and Their Stuff Together, 3-2-1, Let's Jam, und dann wird es sehr schrill. Also jede Person, die jemals auch nur eine Folge Cowboy Bebop gesehen hat, wird verstehen, warum die Sachen so heißen, aber ansonsten ist es ein Buch mit 7 Siegeln, wie dieses Spiel einzelne Dinge benennt. Wir haben auch keine Attribute. Wir haben Approaches, also Arten und Weisen, wie wir uns Situationen nähern. Und die sind Rock, Dance, Tango, Jazz und Blues. Und haben eher damit zu tun, mit welcher inneren Anstellung vielleicht wir an Sachen herangehen. Aber ein bisschen was davon kann man zumindest zuordnen. Dance ist immer, wenn es mit Geschwindigkeit zu tun hat. Tango mit Geschicklichkeit. Blues, wenn wir dabei depressiv sind. Rock, wenn es auf die Fresse gibt. Und Jazz, glaube ich, wenn man Leute überredet. Ihr merkt aber, dass das alles schon relativ vage ist. Am Ende wird, wenn man jetzt tatsächlich würfeln soll, aber auch eher entschieden, was man würfelt und wie viele Würfel man dabei verwendet, je nachdem, was man so eher Bullshit-mäßig auf seinen Charakterbogen geschrieben hat und in welchem Punkt der Story wir uns befinden. Wir würfeln immer einen Pool von W6 und addieren diese auf. Und die Zielzahl, die wir erreichen müssen, hat nichts mit unserem Charakter zu tun, sondern die wird dadurch bestimmt, wo wir in der Story sind. Das heißt, je weiter wir fortgeschritten sind, ob wir jetzt noch am Anfang in Get Everybody in the Stuff Together sind oder schon in Let's Jam, wird es unterschiedlich schwierig, um etwas zu erreichen. Aber man bekommt auch extra Würfel dazu. Das heißt, es wird schwieriger, Dinge zu erreichen, aber wir haben auch mehr Drive im Endeffekt. Aber insofern ändert das die Wahrscheinlichkeiten, weil Einsen eben auch eine Bedeutung haben und Sechsen auch. Wenn wir zwei Sechsen gewürfelt haben, zusätzlich dazu die Zielzahl erreicht zu haben, dann ist das eine Art weiterer Erfolg. Deswegen sind die Sechsen markiert. Aber Einsen sind sogenannte Schocks und die müssen wir absorbieren, indem wir einige von den Dingen, die wir als Bullshit-Bingo auf unseren Charakter geschrieben haben, durchstreichen, sogenannte Traits, die dann jeweils mit einem Approach verbunden sind. Ihr seid verwirrt, keine Sorge, wir sind es alle. Und dass wir einen Punkt ausfüllen, eine Bullet, eine sogenannte, indem wir die geladenen Kugeln in einem Revolver durchstreichen. Und wenn wir davon alle sechs voll haben, weil wir zu viele Einsen gewürfelt haben im Laufe einer Story, dann müssen wir uns unserer Vergangenheit stellen, denn das ist auch ein sehr wichtiger Aspekt. Alle unsere Charaktere haben eine Vergangenheit, die sie meistens den anderen in einer Crew nicht verraten haben und die kann einen einholen und zu Extraszenen bzw. sogar eigenen Folgen führen. Die Folgen werden auch eingeteilt, und das finde ich tatsächlich sogar sehr sinnig, in Storyfolgen, in persönliche Folgen und in Filler-Folgen. Und ich finde es sehr schön, dass die Filler-Folgen hier auch große Liebe bekommen. Denn die etwas abstrusen Abenteuer, die teilweise auch, egal wie krass es ist, was da passiert, am Ende keine Auswirkungen auf die Continuity haben, gehören zu dem anarchischen Charme von Cowboy Bebop auf jeden Fall dazu. Es gibt zusätzlich zu der Erklärung, wie das ganze System funktioniert und wie man dann einzelne Folgen nach diesem, man hat drei Tabs und spielt sie mit unterschiedlicher Intensität sozusagen durch, indem man Szenen beschreibt. Es ist sehr viel mehr wirklich ein gemeinsames Erzählen als ein Rollenspielen in der Vorstellung der AutorInnen. Einen ziemlich großen Teil zum Hintergrund der Welt von Cowboy Bebop, die sich ja auf unser Sonnensystem beschränkt. Es ist Science Fiction, aber die Science Fiction ist noch relativ eng gesteckt mit Hyperdrive-Toren, die einzelne Planeten bzw. Monde von Planeten miteinander verbinden. Aber ansonsten muss man wirklich im All einfach zurechtkommen. Und es passiert auch durch schon mal, dass man so lange unterwegs ist, dass man keinen Sprit mehr hat, nicht bremsen kann und dann Schulden sich einhandeln muss, weil irgendjemand einen einfangen muss, weil man ansonsten über den Jupiter einfach vorbeischießen würde in die Unendlichkeit. Das ist wirklich ganz schön, insofern, als dass es einem einen Überblick gibt. Wenn man die Serie kennt, hat man das zwar alles schon gesehen, aber vielleicht nicht so sehr miteinander in Verbindung gesetzt. Und es sind immer noch so kleine Zufallstabellen dabei, was Begegnungen und Personen sein können, die man auf Planet oder Mond antrifft. Und dann am Ende ist noch ein relativ großer Teil der Serie gewidmet. In dem Sinne, als das vorgeschlagen wird, dass man die gesamte Serie nochmal als Rollenspiel nachspielt. Ich verstehe, warum man das gemacht hat, aber es fühlt sich schon ein bisschen redundant an, weil wir vorher schon sehr, sehr viele Spielbeispiele anhand von Folgen haben und daher rein theoretisch jede Person in der Lage sein würde, mit dem Rest des Buches die Serie nachzuspielen. Aber die Frage ist auch, will man exakt das mit den gleichen Charakteren, die Stories, die wir alle schon kennen, nochmal spielen oder neue Sachen machen. Deswegen, ich weiß nicht, ich finde es ein bisschen seltsam, da tatsächlich noch alles einmal aufzuarbeiten. Es ist auch, ich will sagen, ein etwas seltsames System, insofern, als dass es wirklich sich größte Mühe gibt, so richtig modern zu wirken. Es hat Fate gesehen und es hat Powered by the Apocalypse gesehen und es hat gesagt, wir wollen in eine ähnliche Richtung gehen. Und wir wollen, dass alles erzählerisch ist und dass alles coole Namen hat. Und das ist einerseits ist das teilweise stylisch und andererseits unnötig umständlich. Und es ist auch insofern modern, als dass es durchaus darüber redet, dass es eine gendergerechte Sprache verwendet. Es ist alles Englisch und alle Figuren werden mit they angesprochen, um einfach nichts drüber zu sagen, was für ein Geschlecht sie haben sollten. Also wenn es um die hypothetischen Charaktere der Spielenden geht. Und es geht um Sicherheitsmethoden, aber andererseits wird dann auch regelmäßig sich entschuldigt dafür, dass einige Designs der Serie ja heutzutage problematisch wären, wie das Aussehen von Faye Valentine, die extrem knapp in einem Pin-up-Look eigentlich immer herumläuft, mit wenigen Ausnahmen. Und da bin ich an dem Punkt, wo ich sage, ich weiß nicht, ob wir uns dafür entschuldigen müssen, dass diese Anime dieses Design hat. Und vor allen Dingen ist Faye, als Fan jetzt gesagt, ein Charakter, der sich auch darüber definiert, dass sie ihre Sexiness als Waffe benutzt und Leute damit verletzt und herauslockt und trifft. Also ich habe fast das Gefühl, dass da Dinge etwas platter gemacht wurden, um dann zu sagen, dass es heute aber nicht, kann man heute nicht mehr so machen eigentlich. Und dass damals dieser Charakter auch trotz seiner übertriebenen sexy Darstellung mehr Tiefe hatte, als ihm jetzt nachträglich zugeschrieben wird. Es ist ein bisschen komisch. Insgesamt aber finde ich, dass es eine solide Arbeit ist, die vielleicht meinen Spielstil nicht hundertprozentig trifft, die aber liebevoll ein Material, das ich mag, aufgearbeitet hat und dementsprechend aber auch auf sehr, sehr viele Illustrationen zurückgreifen konnte. Und es macht mich einfach glücklich, auf allen zwei Seiten einen Corgi zu sehen, der mich angrinst und an diese Serie zu denken, die ich sehr, sehr liebe. Wenn ihr keine Ahnung von Cowboy Bebop habt, braucht ihr über dieses Buch auch nicht weiter nachzudenken. Wenn ihr Cowboy Bebop sehr mögt und auch bereit seid, bei Rollenspielen ein bisschen Experimente einzugehen, sind das 7,5 von 10 möglichen Punkten für euch. Und wie gesagt, es gibt schicke Gummipunktzähler, Tokens, mit einem Wulong-Symbol drauf. Das ist die Währung in der imaginären Zukunft von Cowboy Bebop. Machen wir weiter mit der Comic-Baustelle. Dune, die offizielle Graphic Novel zum Film, ist die offizielle Graphic Novel zum ersten Film. Und wirklich genau das. Wir haben Szene für Szene, und ich habe es jetzt nicht hundertprozentig abgeglichen, aber ich habe den Film noch relativ gut im Kopf, Wort für Wort, der erste Denis Villeneuve-Film. Was wirklich erstaunlich daran ist, ist, wie gut die Gesichter getroffen sind. Ich meine, es hilft natürlich, dass man dann, wenn man wirklich die Szenen des Films zeichnet, vermutlich einfach Standbilder des Films verwenden kann, um sich daran zu orientieren. Aber trotzdem, das sind alles Leute, die man wiedererkennen kann. Man weiß, welche SchauspielerInnen damit gemeint sind. Und was sie gerade machen und denken. Was allerdings schade ist, ist, dass der Comic allein durch sein sehr traditionelles Format nicht die Epik entfalten kann und auch nicht die Spielerei mit Zeit und mit Aufbau von Spannungen machen kann und sich Zeit lassen kann, so wie der Film es tut. Sondern wir schreiten mit den Augen von Bild zu Bild in einem sehr viel gleichmäßigeren Takt und können weniger dehnen und raffen. Das kann man im Comic durchaus auch machen, aber da muss man teilweise experimenteller mit werden, wie man Bilder aufteilt und wie man das verteilt. Und am Ende musste die gesamte Story des ersten Films, es endet genau an derselben Stelle, eben auch exakt zwischen diese Cover passen. Es ist also eine sehr originalgetreue, technisch sehr, sehr gut gemachte Umsetzung. Plus einem Vorwort von Brian Herbert und Kevin J. Anderson. Brian Herbert ist logischerweise der Sohn von Frank Herbert, dem Autor von Dune, und zusammen mit Kevin J. Anderson, einem Haudegen der Science-Fiction-Literatur, speziell des Schreibens für andere Leute IP-Science-Fiction-Literatur, hat er noch zahlreiche weitere Romane zu dem Universum von Dune veröffentlicht. Und hier geht es ein bisschen darum, wie überhaupt die Idee zu Dune entstanden ist. Und hinten haben wir noch Charakterskizzen in Bleistift und Kohle, die teilweise sogar noch deutlich aussagekräftiger und interessanter sind als die sehr, sehr guten, aber auch ein bisschen sterilen Zeichnungen in dem Comic selber. Es ist ein bisschen die Frage, für wen ist das? Ich denke, es ist gedacht für wirklich Hardcore-Fans dieses Films, die ohne einen Streaming-Service anmachen zu wollen, nochmal die gleichen coolen Bilder sehen wollen. Weil im Endeffekt, das ist es. Es hat keine großen eigenen künstlerischen Freiheiten. Es ist absolut solide und gut gemacht. Aber wie gesagt, ein bisschen steril in seiner Umsetzung. Und es kann nicht so episch werden in den Grenzen, die es sich selber gesetzt hat, für die Vorlage. 7,5 von 10 möglichen Punkten kriegt auch das von uns. 7,5 ist so dieses, ja, ist gut, macht aber keine riesigen Sprünge. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Macht's gut. Und wir sehen uns, Space Cowboy. Was? Insgesamt aber finde ich, hallo Indy, es hat sich im Hintergrund geschüttelt, Entschuldigung.